Der Praisecamp Podcast. Speakers Heart.
Herzlich willkommen zum Speakers Heart, diesem Podcast-Format, wo die Leute vor Ort mitprägen können, wo sie Fragen stellen können und sie auch upvoten, sodass wir die Fragen auch beantworten und Themen besprechen, die wirklich interessieren. Und es freut mich sehr, dass ihr zwei mit dabei sind. Henok, wir haben dich vorher gerade gehört. Du hast darüber gesprochen, über die Bedeutung des Kreuzes, hast vor allem zwei Personen so ins Zentrum gestellt. Wir werden bestimmt auch auf das nochmals kurz zurückkommen. Und Miri, du wirst dann an Silvester predigen. Ich freue mich sehr darauf. Da geht es dann um die Pfingsten und um das Wirken des Heiligen Geistes nochmals ganz explizit. Und wir kommen aus einem Abend, wo wir diesen Heiligen Geist einfach schon ungemein erlebt haben. Ich war so berührt, irgendwie einfach in diese Halle zu sehen, gefüllt von Menschen, die sagen, von heute an nur noch Jesus. Und wenn wir uns das vorstellen, was das für Auswirkungen haben kann, dann sprengt unseren Horizont. Jetzt zuerst, um euch ein bisschen noch kennenzulernen, du hast gesagt, Graffiti, nein, das hast du noch gar nie gemacht, Henok.
Noch nie.
Wie sieht es bei dir aus, Miri?
Also so klassisches Graffiti habe ich tatsächlich nicht gemacht, aber es gibt so eine Story. In der Gärtnerei groß geworden und wir hatten so viele Hühner und meine Schwester und ich und ich glaube meine Cousinen waren auch dabei. Wir hatten so das Bedürfnis, die waren so 50 Hühner, so einzuteilen, wem gehören welche Hühner. Und ich weiß noch, meine Schwester hat immer einen Huhn gepackt und dann haben wir ein Bändchen genommen und das um den Fuß gebunden und dann haben wir gemerkt, es dauert viel zu lang. Und meine Mutter hatte eine Blumenbinderei und früher war es noch so in so Grenze so anzusprayen, so lila und neongrün und so. Und dann habe ich gesagt, wir sprayen die Hühner einfach an. Das ist clever. Das haben wir wirklich gemacht. Das ist so dumm. Und dann sind wir denen hinterhergerannt und haben die angesprayt. Und als mein Opa kam und das gesehen hat, der hat uns richtig hart verprügelt. Das habe ich nie wieder gemacht. Das war mein einziges Graffiti. Ich habe davon gelernt.
Okay. Ich habe tatsächlich selbst auch schon Graffiti gemacht, aber völlig legal.
Muss erzählen. Kriminell hier.
Erzähl, und was war's?
Das war mit Schülern sogar. Ich bin Sekundarlehrerin und dann haben wir gemeinsam einen Mega-Fitti gemacht.
Legal oder illegal?
Nein, legal. Alles okay.
Alles das wäre okay. Schon cool als Lehrer.
Staunen. Genau. Wenn ich habe mir so, als ich, oder ihr steht für mich beide so für Personen, die all in gehen und die völlig begeistert sind von diesem Evangelium, von diesem Gott. Und wenn wahrscheinlich über eurem Leben ein Graffiti-Sprayen geschrieben wäre, dann wäre wahrscheinlich der Name Jesus Christus. Yes, was begeistert euch so an The Good News, das Thema des Praise Camps, Miri, wie würdest du sagen?
Ich bin wirklich, wirklich ganz begeistert von Jesus. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich glaube, Jesus würde wirklich so als Graffiti so irgendwo stehen. Weil Jesus... Ich komme aus einer armen Familie. Ich lebe jetzt in der reichen Schweiz, aber ich komme aus einer armen Familie. Und Jesus hat an dem Tag, wo er Mensch geworden ist, ja mega mit Armut identifiziert. Er wurde erstmal obdachlos. Dann war er ein Flüchtling in Ägypten. Der war eigentlich ein Teil von einer Patchwork-Familie. Also er war nicht, also zu der Zeit, die waren ja nicht verheiratet. Das ist ja super schlimm gewesen, ein Kind zu sein von einem unehelichen Paar. Das ist, und dann seine Geschwister sind ja irgendwie nur Halbgeschwister. Und irgendwie ist er wie so ein Patchwork-Kind. Er war farbig. Ich liebe diesen Jesus, der sich nicht nur den zugewandt hat, den Armen, und für die da war, für die Kranken und für die Ausgegrenzten, sondern dass er selber der war, der obdachlos war, der arm war, der so wenig hatte. Auch mit seinen Jüngern, dass er obdachlos unterwegs war, das... Gott, wenn ich da zu lang drüber nachdenke, fange ich an zu heulen und das will ich euch nicht antun. Das bewegt mich so sehr, dass der Armut sich selber arm wurde. Boah, Gänsehaut.
Was ist bei dir, Henok?
Was ich an der frohen Botschaft liebe, ist immer noch aktiv, es verändert Menschenleben. Wöchentlich habe ich mit Menschen zu tun, die von diesem Evangelium, von der frohen Botschaft berührt werden. Ob das Drogendealer vom Frankfurter Hauptbahnhof sind oder, keine Ahnung, jemand, der an der größten Tower in Frankfurt arbeitet als Businessman. The good news, it's still powerful. Und ich würde die frohe Botschaft so definieren, es geht nicht darum, dass irgendwie böse Menschen gut werden, sondern Menschen, die einst tot waren, in ihrer Sünde lebendig werden in Jesus Christus. Und ja, yeah, that's the reason the good news is good. Und ich lieb's, auch jetzt deine Story zu hören, weil Jesus begegnet Menschen da, wo sie sind. Er war voll Gott, aber er war auch voll Mensch. Ne? Und er hat all diese Lebensphasen durchgemacht. Und deswegen, das liebe ich. Das Evangelium ist relevant und powerful.
Du hast ja heute Abend auch ermutigt, wirklich so Altes loszulassen, Dinge ans Kreuz zu bringen und auch dort zu lassen und eben so in ein neues Leben zu starten. Du hast auch unter anderem über Menschenfurcht gesprochen. Jetzt, mir geht es manchmal so, und ich nehme an, auch anderen, man betet, Jesus, ich möchte diese Menschenfurcht nicht mehr. Du sollst wirklich größer sein, deine Gedanken und ja, sollen mich bestimmen. Und trotzdem falle ich immer wieder in diese Menschenfurcht hinein. Wie habt ihr irgendwie Tricks, wie man das verhindern kann, dass eben dieser, ich sag mal, der Tausch am Kreuz, dass der Bestand hält und eben nicht einfach nur, okay, im Moment habe ich zwar die Menschenfurcht dagelassen, aber irgendwie in dieser Freiheit, da falle ich trotzdem immer wieder oder ja, in die Gefangenschaft in dem Sinne zurück. Kennt ihr solche Rückfälle, Miri?
Menschenfurcht ist ja in mega unterschiedlichen Situationen ein Thema. Also ich habe zum Beispiel, das ist aber auch ein Geschenk von Gott, ganz wenig Menschenfurcht, wenn ich jemand von Jesus erzähle. Da habe ich nicht so viel Menschenfurcht. Aber ich habe jetzt, bin ich ganz ehrlich mit euch, aber sagt es nicht den anderen, für den 31., wenn ich da predigen muss, ich habe richtig Schiss. Und ich habe lange analysiert, vor was habe ich Schiss. Und es ist tatsächlich Menschenfurcht. Weil ich denke, was denken die Leute? Weil ich rede über den Heiligen Geist. Yes. Und Heiliger Geist, du weißt es besser als viele von hier, spaltet Gemeinden.
Immer.
Meine Gott, dieses Thema, da gibt es Streit, da haben wir, was ist Gottes Hope für, ich sag dies, ich sag das, du siehst es falsch und so. Und jetzt muss ich mich da vorne hinstellen und irgendwie ein Statement abgeben. Und ich habe wirklich Angst vor, gar nicht, ja, sag ich das Richtige und was denkt der, was denkt der? Und ich habe so ein paar Leute, die ich wirklich sehr, sehr schätze und ich will, dass die sagen, das war toll. Und dann denke ich, das will ich nicht. Ich will nicht Menschenfurcht haben, so ein Mist, aber ich erwische mich immer wieder dabei. Ja.
Krass.
Mein Tipp. Ich spreche es regelmäßig aus. Ich habe keine Menschenfurcht. Ich will, das ist mir egal. Ich spreche es regelmäßig dann laut aus. Scheiß drauf. Du Gott, ich will wirklich, es interessiert mich wirklich, was du über mich denkst. Und es hilft, wenn man Dinge ausspricht. Das ist bei Körper, oh, sorry, jetzt predige ich. Körper, Seele und Geist sind eins. Und manchmal ist es so, dass dein Körper, deine Seele Angst hat und dann hast du und deine Gefühle haben Angst und so. Und das hängt dann miteinander zusammen, dass ich Angst empfinde und dann auch ängstlich lebe. Und dann hilft es mir manchmal zu sagen, hey, mein Handeln ist jetzt einfach nicht ängstlich. Mein Handeln ist jetzt, ich sage, spreche das Richtige aus, ich tue das Richtige und dann kommen manchmal meine Gefühle nach. Und deswegen spreche ich aus, 31. Dezember, scheiß drauf, was der Bobby denkt. Ich finde den Bobby sehr toll, sag es ihm nicht. Und scheiß drauf, was er dazu sagt. Scheiß drauf und dann kommen meine Gefühle hoffentlich nach. Das ist Körper, Seele, Geist 1.
Ja, ist sehr krass. Also ich glaube, das ist eines der besten Tipps. Manchmal musst du es so lange aussprechen, bis dein Herz es auch glaubt. So, unser Herz ist immer langsam, braucht. Ich habe eins gelernt, diese Offenbarung hat mir Menschenfurcht genommen. Und ich schaue manchmal im Spiegel und schaue mich selber an und ich sage, heute werde ich Menschen enttäuschen. Ich bin nicht dazu berufen, Aha. alle glücklich zu machen. Ey, das ist so ein Freedom, Schön. Wenn du heute zum Praise Camp kommst und du weißt, meine Aufgabe ist nicht, alle glücklich zu machen. Ich bin froh, wenn meine Frau glücklich ist und meine zwei Töchter. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich bin happy, wenn Gott glücklich ist. Aber meine Aufgabe ist nicht, und gerade auch als Pastor, ich habe auch zu meiner Church gesagt, ich stehe nicht sonntags morgens auf und denke mir, oh, wie mache ich euch alle glücklich? Ich hoffe, ich fordere euch heraus. Ich hoffe, ich nerv euch sogar. Und das hat mir geholfen, boah, ich werde Leute enttäuschen. Weil ich glaube, oft Menschenfurcht versteckt sich hinter dem, ich will es allen recht machen. Ich will niemanden enttäuschen. Keiner kann so ein Leben führen. Deswegen lebe ich so, ey, ich werde nicht, ja, ich werde Leute enttäuschen. Und es ist gut so. Und es ist okay. Und gibt es Vergebung auf beiden Seiten. Und es hat mir geholfen.
Finde ich richtig nice, weil das so ich sage mal, wenn du auf die Bühne gehst und schon sagst, heute werde ich Leute enttäuschen, das klingt erstmal doof, aber eigentlich ist es einfach die Wahrheit und die Wahrheit wird uns frei machen. Die Wahrheit macht uns frei. Hey, Leute, guck dir die mal an. Sind die nicht harzig? Wir sind so harzig.
Wir müssen schnell den Video erklären. Unter dem Podcast hinten ist ein Herz geformt worden für die beiden. Also da sind die Leute richtig mit dabei. Denkt daran, ihr dürft immer noch Fragen stellen. Ihr könnt die Fragen auch upvoten, sodass eure Frage, eure Themen wirklich zum Gespräch werden. Ja, ihr habt das eben gesagt, so die Lügen auch entlarven und dann eben in diese Wahrheit hineinsteigen. Eine Frage, die momentan zu oberst ist und einige interessiert, lautet, haben auch keine Christen eine Berufung von Gott?
Wow.
Wie seht ihr das? Ihr seid ja theologische Profis.
Klar.
Henok?
Let's go. Also, ich glaube, für eine Berufung braucht es den Rufenden. Und man muss diesen Ruf annehmen. Doch jeder hat von Gott Gaben und Talente bekommen. Und oft sind unsere Berufungen mit unseren Gaben und Talenten connected. Deswegen gibt es Künstler, Sänger, keine Ahnung, let's call Justin Bieber, der für eine Phase oder eine Zeit mit seiner Gabe die Welt beeinflusst hat, wie kein anderer. Ich sag mal, mehr meine Generation vielleicht als jetzt eure Generation.
Baby.
Genau, das ist ein bester Song. Ich bin Believer. Auf jeden Fall, das Krasse ist, der hat eine Berufung von Gott. Aber ohne wirklich das zu wissen, hat er sie gelebt. Und irgendwann ist er zu seinen Senses gekommen, auch mit dem Album Purpose. Und zum Glauben hat sich auch taufen lassen. Dass das, was Gott eigentlich das Talent ist von Gott. Und Berufung bedeutet eigentlich zu realisieren, wer der Rufende ist und von wo die Gabe kommt. Und deswegen glaube ich, dass auch Berufung allgemein für viele gilt. Und dann kann man aber jetzt diskutieren über diesen einen Vers. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Das würde jetzt übelst deep gehen. Aber ja, ich glaube, jeder hat eine Berufung über sein Leben. Doch hoffentlich findest du erst den Rufenden. Und dann gehst du in deine Berufung.
Über Berufung müsste man jetzt sehr lange reden, aber grundsätzlich, kurz zur Berufung, ich denke, oft denken wir bei Berufung an Beruf, weil das Wort so verwandt ist und dann denken wir so, irgendwie hängt das zusammen, wo berufst du mich hin, ich soll Coiffeuse werden, Friseurin oder ich soll ITler werden oder so und da drin steckt dann irgendwie meine Berufung, aber Berufung ist nicht etwas, wofür du bezahlt wurdest, Berufung ist etwas, wofür du gemacht wurdest. Und es steckt etwas in dir drin, was ein Gabenpaket, was sehr individuell ist. Ihr habt 3, 4, 5 krasse Gaben bekommen, die es in dieser Kombination nirgendwo anders gibt. Und Gott hat irgendeine Idee für euch, in welche Richtung ihr gehen könntet. Und ich glaube wirklich, dass das jeder bekommen hat, selbst Menschen mit Down-Syndrom. Selbst Menschen, die irgendwie irgendwelche kognitiv beeinträchtigt sind oder wenn du denkst, ich habe ADHS, ich kriege überhaupt nichts hin. Natürlich hat Gott auch für dich den Heiligen Geist parat und hat dir irgendwas gegeben. Ja, das ist so. Wenn du den Berufenden gefunden hast, dann kannst du deiner Berufung auf die Schliche kommen und ich empfehle den Leuten, wofür wirst du denn regelmäßig gelobt? Wofür wirst du regelmäßig angefragt? Es gibt irgendwas in deinem Leben, wo immer wieder Leute sagen, hey, kannst du das nochmal machen? Du bist so gut mit Kindern. Kannst du wieder mein Kind babysitten? Kannst du wieder vorbeikommen und hier diesen Input machen bei uns im Hauskreis? Kannst du wieder Technik machen? Und daran merke ich persönlich und viele meiner Freunde, dort, wo du immer wieder angefragt wirst, da ist vielleicht dein Calling, weil das klingt blöd. Ich habe das Gefühl, ich sing saugut, aber keine Sau fragt mich an, ob ich irgendwo Worship leite. Keiner hat mich
jetzt dein Moment.
Hast du es vorher gesagt?
Nein, und dann merke ich so, dafür fragt mich keiner an. Aber fürs Praise Camp ruft an, dass ich auf der Bühne predige. Und ich habe an vielen Stellen immer wieder die Frage bekommen, hey, kannst du hier verkündigen? Kannst du da was erzählen? Und dann merke ich, hey, das ist ein Teil meiner Berufung. Das ist nicht meine komplette Berufung. Ich bin noch Mami und ich habe noch 10 andere Berufungen. Ich habe auch ein Paket bekommen. Aber so kommt ihr vielleicht eure Berufung auf die Schliche. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott irgendeinem Menschen gesagt hat, hey, ich habe für alle eine Berufung, aber für dich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sich das so ausgedacht hat.
Und ich möchte gleich noch aufmerksam machen, wir haben hier am Praise Camp haben wir ein Berufungscoaching, wo du wirklich das Gespräch suchen kannst, 1:1 mit einer Person, die dir zuhört und die dir gezielt Fragen stellt, wie du vielleicht auch deine Berufung auf den Weg kommen kannst. Zusätzlich für all diejenigen, die zu Hause sind, es gibt bereits eine Podcast-Folge zur Berufung. Schau doch dort hinein und da wirst du noch ganz viele konkrete Tipps erhalten, was das bedeutet.
Auf dem Praise Camp gibt es alles.
Alles. Wir haben das Full Package. Genau.
Alles crazy.
Und den Henok.
Und Henok, genau. Das ist doch das Tippchen auf dem I. Jetzt die nächste Frage, die zu oberst ist. Wie findet man denn seine Berufung? Nein, die haben wir jetzt gehört. Entschuldigung, wir gehen einen Schritt weiter. Schlüsselmoment. Hattet ihr in eurem eigenen Leben einen Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, das hat wie nochmals eine neue Dimension, eine neue Tiefe in mein eigenes Glaubensleben hineingebracht? Da wurde mein Feuer entfacht. Henok, du nickst.
Yes, ich glaube, dass wir in unserem Glaubensleben immer mal wieder Schlüsselmomente brauchen. Nicht, dass wir abhängig sind von diesen Momenten, aber allein mein Gebet heute auf dem Weg hierher war, Gott, ich brauche einfach wieder eine crazy Begegnung mit dir. Für meinen Dienst, für das, was ich tue. Und ich hatte einen Schlüsselmoment 2011, 17. November, da ist mir Jesus begegnet. Ich hatte eine Speiseröhrenentzündung. Er hat mich von dieser Speiseröhrenentzündung geheilt. Und ich habe mit Gott einen Deal gemacht, weil ich war immer gut in Deals machen, immer noch ein bisschen. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du mich heilst, werde ich dir dienen. Deal. Und heute bin ich Pastor. Du stehst dich morgens auf und denkst, ich werde predigen oder Pastor, keine Ahnung. So, ich wollte alles machen in meinem Leben, aber nicht das. Trust me. Aber es war ein Schlüsselmoment. Aber ich brauche immer wieder Momente mit Gott. Wenn wir uns im Alten Testament das Manna anschauen. Das Prinzip vom Manna war, dieses Brot war nur gut für den Tag. Am nächsten Tag mussten sie wieder Glauben haben, dass Gott neues, frisches Brot bringt. Und viele von uns, wir essen noch vom Manna von 10 Jahren. Deswegen brauchen wir Schlüsselmomente und die helfen uns, in neue Glaubensdimensionen zu kommen. Aber der Glaube soll niemals abhängig sein, nur von so Situationen. Hoffentlich ist er im Wort Gottes so tief gegründet. Aber ja, ich habe immer mal wieder Schlüsselmomente mit Gott. Eins der letzten, was richtig heftig war, vor 2 Jahren in Israel, im Garten Gethsemane. Keine Ahnung, Leute. Ich habe nur geheult, weil ich einfach das Gebet gesprochen habe, wie Jesus, nicht mein Wille, sondern dein. Und es hat mich so getoucht und berührt. Und deswegen, Schlüsselmomente sind extrem wichtig, ja.
Sind wichtig, aber nicht alles. Das höre ich so raus. Oder dass man wirklich immer, du hast es auch in der Message angesprochen, immer wieder in dieser Nähe bleibt. Und eben auch, wenn es mal hart ist, wenn man vielleicht nicht gerade dieses Schlüsselereignis hat und es sich vielleicht manchmal auch trocken anfühlt, dass man da dran bleibt. Was hat dich so, hast du auch so einen Schlüsselmoment gehabt, wo du merkst, da war ich so richtig, da habe ich Gott hineingezogen.
Da bin ich voll mit dir. Ich habe viele Schlüsselmomente und ich überlege gerade, welche Schlüsselmoment interessiert euch denn oder keine Ahnung. Ich habe manchmal ganz kleine Schlüsselmomente, wenn ich was lese und dann ist so richtig so, bam, das macht so Sinn, das habe ich nie verstanden. Oh, geil, dass ich das jetzt endlich verstanden habe oder so. Mein schönster Schlüsselmoment ist wirklich der Tag, wo ich endlich Gott kapiert habe. Ich bin katholisch, apostolisch groß geworden. Meine Mama war gar nicht Christin, ich wurde aber so getauft und so und musste dort in die Kirche gehen, Kopftuch tragen, Weihwasser, bekreuzigen, Liturgie und so. Und dann hat meine Mama so ein Bekehrungserlebnis gehabt, das ist so pfingstcharismatisch. Dann musste ich in die ganzen pfingstcharismatischen Gemeinden, dann wurde ich lutherisch konfirmiert und dann war ich eine Zeit lang bei Baptisten und die haben mich geknackt. Da war der Moment, dass ich gesagt hatte, eine Baptistin freut sich. Zwei. Und
andere gehen.
Charismatiker gehen.
Nein, und da hatte ich halt wirklich so einen klassischen Schlüsselmoment. Ich habe viel Scheiß gebaut als Jugendliche. Ich habe geklaut. Ich habe viel gelogen. Graffiti gesprayt. Ich habe viel gelogen. Ich habe viel andere Menschen gemobbt. Ich wurde selber viel geschlagen als Kind und habe deswegen irgendwie nicht richtig gewusst, wohin mit mir selbst und wollte mal cool sein. Cool sein war mir wichtig und ich habe ein Mädchen sehr stark gemobbt und die hat mir sogar einen Brief geschrieben, dass ihr das wehtut, wenn ich das mache und ich habe ihr dann gesagt, das mache ich nicht mehr, aber ich habe weitergemacht. Das ist eine große Scham. Ich habe viel gesoffen, ich habe viel mit Jungs gemacht und keine Ahnung. Und ich war recht davon überzeugt, dass Gott enttäuscht von mir ist. Absolut. Das war für mich eine absolute Wahrheit. Gott ist enttäuscht von mir. Und irgendwas, wann gab es diesen Schlüsselmoment bei den Baptisten, da hat einer in der Ecke eine Gitarre gehabt, da fehlte eine Seite und ich glaube, das war auch verstimmt, ich habe das auch gehört, ohne absolutes Gehör, das war verstimmt, die Gitarre. Und er singt da so einen Worship-Song und da hatte ich diesen Moment, dass ich wie so Zachäus auf dem Baum saß und sage, ich beobachte dich die ganze Zeit, Jesus, ich sehe, was du mit meiner Mama gemacht hast, ich sehe, wie du unsere Familie verändert hast, ich sehe, wie du das bei dem gemacht hast, ich sehe, ich beobachte dich. Und das war wie so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, wo Gott meinen Namen ruft und sagt, Miri, komm von deinem Baum herunter. Und da, ich habe mich immer vor Gott so gefühlt, immer so, ich habe mich geschämt, du bist enttäuscht von mir. Ich habe immer wie nach unten geguckt und das war ein Moment, wo ich wie mein Gesicht nach oben gehoben hat und hat gesagt, ich bin nicht enttäuscht von dir, ich bin nicht böse auf dich. Und ja, dieser Schlüsselmoment, den kriege ich natürlich nicht mehr weg aus meinem Leben. Danach habe ich gesagt, Bibelschulen, wo gibt es Bibelschulen, wo kann ich mich einschreiben? Dann bin ich an die Bibelschule und jetzt sitze ich in Basel.
Wo du diese Freiheit erlebt hast, von der wir auch heute Abend wieder gehört haben, oder? Wie Maria Magdala, die einfach, wenn du einmal diese Liebe, diese Befreiung erlebt hast von Jesus, dann bewegt das und dann will man in dieser Nähe bleiben, so stark. Ihr habt vorher gesagt, oder du hast gesagt, eben dieses Manna, dieses täglich dranbleiben. Eine Frage, die gestellt wird, ist, was macht man denn, wenn jetzt wirklich das Bibellesen einfach so trocken ist, irgendwie nichts spricht mich an, es sind einfach leere Worte.
Henok. Es gibt keinen Weg um die Bibel herum. So, das Wort Gottes muss unser Fundament sein. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Bibel zu lesen, dann hör sie. Weil es ist ein zweischneidiges Schwert. Und es müssen Dinge abgeschnitten werden, damit Dinge wieder wachsen können, heilen können. There is no way around. Und ich weiß, unsere Generation versucht, Wege zu finden. Von Worship Night zu Worship Night, Event zu Event, Heilungsevent hier und hier. Und ich habe auch meine Pfingst-charismatische Prägung, aber eins weiß ich, there is no way around the Word of God. Das Wort Gottes ist mein Fußleuchte. Und Weg, ein Licht auf meinen Weg. Wir brauchen es als Generation. Wisst ihr, was ich heute gemacht habe? Weil ich muss meinen Jahresbibelplan noch enden bis zum 31.
Wie fett ist dieser Bibelleseplan?
Oh, also
sehr fett.
Der ist ja sehr fett. Es sind immer 4 Kapitel am Tag. Und wir haben bis gestern insgesamt 70 Tage gefehlt. Da kann man ja sagen, boah, 70 Tage, du als Pastor. Aber es bedeutet auch, ich habe 280 Tage gelesen und eigentlich habe ich eine Routine, wo ich jeden Tag ein bisschen lese, aber heute im Auto habe ich 3,5 Stunden, 4 Stunden, bin ich jetzt von ein paar 70 Tage auf 50 Tage durch Hören und jetzt auf der Rückfahrt mache ich wieder 30 und bis zum 31. habe ich das Wort durch. There is no way around. Deswegen, die Bibel ist so wichtig und ich liebe das Wort. Und deswegen, ich sage immer, ich bin ein geisterfüllter Christ, der tief im Wort Gottes verwurzelt ist.
Oh, Henok, dass wir nebeneinander sitzen, ist pure Gottes-Comedy. Pass auf. Letztes Jahr um ziemlich genau die Zeit hatte gute Freunde von mir, Leo, gesagt, komm, wir lesen die Bibel in einem Jahr. Ich habe so eine Gruppe, die machen das. Es sind nur 3-4 Kapitel am Tag und dann schaffst du das, die Bibel schon durch. Ich so... Come on, ich mache mir nie Neujahrsvorsätze, aber das sollte ich schaffen. Ich bin eine gute Christin, meine Kinder sind jetzt auch ein bisschen größer, das schaffe ich schon. Ich bin im April heulend auf meinem Bett gesessen und habe gesagt, ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Ja, aber warte, jetzt pass auf. Ich wünsche, ich könnte euch sagen, ich habe es dann geschafft. Ich habe es aufgegeben. Ich habe wirklich gesagt, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht und ich habe mir dann ein schlechtes Gewissen gemacht. Und dann hat mir Bibellesen keinen Spaß mehr gemacht. Dann kam ich wirklich an den Punkt, dass ich dann nur noch gelesen habe, um mit meiner Freundin Leo und mit dieser Chatgruppe Schritt zu halten. Und dann habe ich und ich finde auch 3-4 Kapitel am Tag ist auch viel. Man kann gar nicht so richtig meditieren über die Sachen und manchmal hängen die Kapitel dann gar nicht so zusammen und dann denkst du, eigentlich müsste ich jetzt weiterlesen oder das, ja, es ist eine harte Challenge, wo ich dann gesagt habe, packe ich nicht. Ich bin da ausgestiegen und ich möchte euch Mut machen und ich weiß, das ist jetzt nicht so die mutmachende Message, aber wenn euch Bibellesen wirklich stresst und dir wirklich sagt, ich lese hier, ich lese das Ding und es spricht nicht zu mir, leg es doch mal zur Seite, es ist okay. Ich sage euch, es ist was Krasses. Nach Jesus haben 90% der Weltbevölkerung gar nicht lesen können. Das war bis 1600 Jahre nach Christi, konnten die Leute gar nicht selber das Wort lesen. Martin Luther hat ja erst nach 1500 Jahren gesagt, das Ding brauchen wir auf Deutsch. Die können das gar nicht lesen. Und trotzdem haben die das volle Recht gehabt, sich Christen zu nennen, auch obwohl sie es gar nicht lesen konnten. Ich breche eine Lanze für die Bibel. Ich bin an die Bibelschule. Bibel, der Hammer. Unglaublich gut. Lest das, da habe ich meine größten Schlüsselmomente, habe ich, wenn ich die Bibel lese. Aber es ist okay, wenn ihr sagt, es ist gerade eine Zeit, das macht mich nur hassig. Ich komme nicht raus. Ich check nichts. Es ist okay. Es ist okay. Aber komm wieder zurück von Miris Meinung zu Henok, wer sagt, du, am Ende kommst du nicht dran vorbei.
Hey,
komm wieder zurück, wie die Psalmen, weißt du, die heulen rum und sagen, scheiße Gott, alles scheiße. Und am Ende vom Psalm, ich gebe es zu, du bist doch gut.
Du bist doch gut und deswegen, richtig krass, krass.
Manchmal ist ja in der Bibel, gibt es auch so ein bisschen sperrige Begriffe oder Worte, die wir gar nicht mehr so kennen. Eine Frage ist, wenn in der Bibel jeweils steht, ein Mensch ist von Dämonen besessen. Würden wir heute einfach von psychisch Kranken sprechen? Ist es dasselbe oder gibt es da einen Unterschied?
Ah. Miri. Nein.
Let's go.
Ja, es gibt noch Dämonen. Und jetzt verliere ich viele von meinen theologischen Uni-Freunden. Aber natürlich gibt es noch Dämonen. Und ich weiß, viele Leute haben versucht, die Bibel so auszulegen, dass da psychische Krankheiten gemeint sind und dass das alles nicht so gemeint worden ist. Aber ich denke, wenn Gott, dem es wirklich wichtig war, Dämonen auszutreiben, hätte nicht so wahnsinnig verschlüsselt das umschrieben, wenn das nicht wirklich einfach facto Dämonen sind. Das Ding ist, was ich eine hohe Gefahr sehe, ist in dieser ganzen Dämonologie, ist, dass man in jeder Ecke nur noch den Teufel sieht. Und davor habe ich ein bisschen Schiss. Und da tapsel ich wirklich ganz vorsichtig drumherum, bevor ich mit einem Menschen, wo ich eng unterwegs bin, die Feststellung mache, ich glaube, bei dir ist es eine dämonische Belastung. Manchmal habe ich das Gefühl, wird das zu schnell ausgesprochen oder zu schnell gedacht oder zu schnell in eine Schublade gesteckt. Ah, psychische Krankheit, Dämon. Begleite Menschen lange, hör zu, bete für die Person und dann sage ich immer, Gott, wenn du weißt, das ist eine dämonische Belastung und du findest, ich soll jetzt ein Werkzeug sein, dann werf's mir so vor die Füße, dass ich es anders gar nicht mehr sehen kann. Aber lasst uns vorsichtig mit der Dämonologie umgehen, weil es erstens Angst macht, es macht den Leuten unglaublich Angst und Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Ihr wisst, was ist der Satz, den Gott am meisten in der Bibel gesagt hat? Dankeschön, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Sehr gut, junger Mann, du hast vollkommen recht. Deswegen ist Dämonenaustreibung gehört in einen bestimmten Rahmen, muss sensibel angepackt werden, aber es muss angepackt werden. Und das ist mir total wichtig. Ich weiß nicht, was sagst du dazu?
Yes, sehr gut. Ich stimme all dem zu, was du gesagt hast. Ich komme aus einer Kultur, wo alles dämonisch ist. Und deswegen weiß ich, das ist nicht das Richtige. Aber dann bin ich auch in einer Kultur in Deutschland aufgewachsen, wo nichts dämonisch ist. Und dann liest du die Bibel und deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Und das sehen wir und auch heute. Maria wurde von 7 Dämonen befreit. Ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen demonic possession, wenn man besetzt ist von einem Geist, und demonic oppression, wenn wie so ein Gewicht, eine dämonische Macht über Leute ist. Und ich glaube, oft sehen wir Leute, die sind so demonic oppressed und wir sagen, diesen Dämon lebt in ihnen. Und deswegen muss man sehr sensibel mit dem Thema umgehen. Zum Beispiel als Kirche, das durfte ich jetzt lernen, wir sind Teil von einer Kirche aus dem Silicon Valley und ich liebe, wie wir dieses Thema angehen, dass wir nicht nur einfach Befreiung machen, sondern das sind richtige Schritte. Weil es geht nicht nur darum, frei zu werden, sondern frei zu bleiben. Und dass eigentlich Befreiung nicht so crazy ist, wie viele das kennen, sondern ganz simpel. Und ich erlebe momentan Befreiung bei Leuten. Ich habe euch ja heute erzählt, die Story von dem Typen, der im Satanismus war. Der hat seine Befreiung ganz allein in seinem Zimmer erlebt, indem er die Dinge gelassen hat, die er vorher getan hat. Es war da kein Show und Drama. Es muss dann nicht immer dieses Verrückte sein. Deswegen, ja, sehr spannendes Thema. Und muss man die gesunde Mitte auf jeden Fall finden. Deswegen finde ich richtig cool, was du gesagt hast.
Ja. Gesunde Mitte, ich finde schön, was du gesagt hast mit frei bleiben. Holt euch Hilfe, holt euch Therapie. Ich bin auch in Therapie, beste Therapeutin, falls ihr eine in Basel braucht. Ich habe da eine für euch. Holt euch Freunde, lasst für euch beten, geht in Hauskreise, bleibt dran. Professionelle Hilfe bei psychischen Problemen, bitte take it.
Please.
Ja. Yeah. Das Oberste ist ein Statement, wo einfach jemand sagt, hey, heute Abend wurde ich befreit von einer Sünde, die, mit der ich schon länger gestruggelt habe. So schön. Und wir wünschen dir wirklich, dass du da dran bleibst und frei bleiben darfst. Wie bleibt man denn frei?
Ich glaube, eins der Tools, um frei zu bleiben, ist dran zu bleiben. Was hat dich frei gemacht? Repeat it. Live it. Na, was mir damals geholfen hat, frei zu werden, auch von Süchten, war, ich habe gemerkt, ich hatte nicht mehr mit diesen Süchten oder Sehnsüchten zu kämpfen, wenn ich in Gottes Gegenwart war, auf einer Conference, in einem Event. Ich konnte nicht sündigen. Das ging einfach nicht. Es gab so Punkte, wo, da habe ich gemerkt, okay, krass, da habe ich mir selber beigebracht, wie man Gitarre spielt, Piano spielt, und ich habe einfach den Worship in meinem Zimmer geholt. Und ich habe gemerkt, umso mehr ich in der Gegenwart Gottes war, hat mir das richtig geholfen, nicht in alte Muster zu kommen. Das heißt, wie Lügen ersetzt werden müssen mit Wahrheit, müssen eigentlich die ganzen Abhängigkeiten und Dinge ersetzt werden mit etwas anderem. Und ich sage euch, die beste Abhängigkeit, beste Droge, Jesus Christus. Deswegen, take it. Und das hat mir extrem geholfen. Aber um frei zu bleiben, Accountability, du brauchst Leute. Ich glaube, eine gesunde Kirche, guten Umfeld. Und du fällst, der Gerechte fällt. Wichtig ist immer aufstehen und nicht liegen bleiben. Genau.
Ich würde nichts Neues hinzufügen.
Die Frage, die am meisten momentan abgewortet ist, lautet, was ist denn mit denjenigen, die Jesus gar nicht kennen? Die können sich ja weder für noch gegen Jesus entscheiden. Kommen die dann in den Himmel oder in die Hölle?
Boah, krass.
Klassische Frage, kommt immer wieder.
Beste Frage aber.
Ja.
Der ist die klassische Antwort.
Ich weiß es nicht.
Sehr gut.
Aber ich hoffe etwas.
Was?
Ratet mal, was ich hoffe.
Dass alle.
Ja, auf jeden Fall.
Natürlich.
Sorry.
Wer alle. Das nicht hofft, der ist nicht ehrlich.
Na, oder nicht gnädig, nicht liebevoll.
Aber ich sag mal so, es gibt eine Antwort, die würde ich niemals in der Öffentlichkeit predigen.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich sehe das ja ähnlich. Aber jetzt predig's. Teach it. Ja.
Es gibt eine Antwort, die würde ich nie jetzt in der Öffentlichkeit einfach als theologisches.
Also bleibt einfach hier.
Es bleibt hier.
In dem Internet.
Ich glaube, wenn mit dem Internet. Okay, jetzt.
Go!
Jetzt,
go, komm,
ja, okay.
Bitte. Keine Angst.
Okay, es gibt im ersten. Let's go. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo Jesus zu den Toten gepredigt hat. Da dachte man, es ist vorbei und sie haben eine Möglichkeit bekommen. I just leave it here. Ich glaube, am Ende wird jeder gerecht die Möglichkeit bekommen. Aber Henok, was predigen wir? Und da sage ich das Wort Gottes. Wer in den Namen Jesus Christus glaubt, dass man den Toten auferweckt wird, der wird gerettet sein. Wer nicht, der wird verloren gehen, sagt die Bibel ganz klar. Das heißt, das ist, was ich, wo ich sage, okay, ich stehe hinter dem, aber am Ende, und das fand ich so cool, Miri, keiner von uns kann darüber urteilen, über Seelen. Kein Pastor, keiner hat das Recht zu entscheiden. Und deswegen ist die Frage berechtigt, aber kein Mensch kann dir das wirklich sagen, nur Gott weiß es. Ich glaube, dass jeder die Möglichkeit bekommt und diese eine Stelle, dass Jesus noch im Totenreich gepredigt hat, in die Hölle ging und die Schlüssel vom Feind genommen hat. My goodness. Deswegen, just leave it here.
Darf ich, wie viel Zeit haben wir?
Jetzt wird's heiß.
Ich möchte mal ganz kurz über Hölle reden.
Ist mal
was. Und bete dafür, dass ich jetzt das Richtige sage. Hölle ist, ich möchte mal, Hölle bestimmt manchmal, ohne dass wir es merken, sehr unser christliches Leben. Wir haben manchmal so, denken wir, ich sage ja zu Jesus, weil ich am Ende nicht in die Hölle kommen will. Ich erzähle anderen Leuten von Jesus, weil ich im Nacken habe. Ich möchte nicht, dass der in der Hölle landet. Und ich möchte mal kurz sagen, das prägt unsere Theologie und unser Handeln und es ist kein guter christlicher Antrieb. Die Hölle sollte echt nicht unser Antrieb sein, sondern wir sollten getrieben sein von Jesus. Und der ist Liebe und der ist Gnade und der ist Barmherzigkeit und der dreht sich zu euch zu und der ist für euch. Und davon sollten wir dringend getrieben sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig, wenn wir über das Thema Hölle reden. Wenn jetzt heute Jesus hier vorbeikommen würde im Praise Camp, fände ich very nice, setzt sich hier zu uns aufs Sofa und sagt, hey, wisst ihr was, ich habe drüber nachgedacht, das mit der Hölle hat sich erledigt. Ich habe keinen Bock mehr darauf, hat sich erledigt. Dann würden Henok und ich, wie ihr gerade gemerkt habt, Halleluja schreien, Jesus umarmen und heulen und sowieso. Aber ich weiß auch, dass es ein paar Christen geben würden, die das ärgern würde. Ich weiß auch, dass es ein paar Christen gibt, die dann aufstampfen und sagen, so ein Scheiß, ich acker mich hier ab. Ich erzähle den Leuten von Jesus, weil ich weiß, dass die Hölle auf dich wartet und du streichst jetzt die Hölle oder was? Und dich, wenn du das auch so denkst, und ich habe Leute in meiner Familie, mit denen ich darüber geredet habe, und ich möchte dich challengen und dich fragen, wäre es so schlimm, wenn morgen die Hölle weg wäre? Oder wäre das nicht eine so geile Sache?
Das ist deep und wir haben heute über Dismas gehört. In keinen von unserem theologischen Verständnis hätte diese Person eine Chance zu bekommen. Aber Jesus sagt, und noch heute werden wir im Paradies sein. Je Mörder, der es verdient hat. Deswegen, das Thema, so, und ich sag immer, lass uns am Wort bleiben, das, was wir haben. Aber natürlich, und deswegen sage ich, es gibt so Hoffnung. Und jetzt ganz ehrlich, bin ich, dass ich voller Gnade bin. Er ist die Gnadenperson. So viel mehr Gnade. Aber wenn ich jetzt ein anderes Evangelium predige, dann wird es gefährlich. Ne? Wenn man sagt, ja, keine Sorge und es wird schon irgendwie, das kann man auch nicht versichern. Deswegen am Ende, Jesus Christus weiß es. Und ich fand deine Antwort da auch richtig cool, weil manche sind da zu sehr fixiert. Und ja, krass Thema. Und bevor wir weitermachen, liebe Grüße an Marek, der weiß, dass ich BVB-Fan bin.
Dortmund.
Ich bin Dortmund-Fan.
Ist hier irgendwer Dortmund-Fan?
Okay, ist jemand Bayern-Fan? FC Bayern?
100. Selbst in der Schweiz.
Ich bete für euch. In der Schweiz.
Verräter.
Supportet doch Bern oder Basel. Du bist Marek. Ah, guck mal. Immer Bayern-Fans, ne? Gott segne deine Seele. Leverkusen wird deutscher Meister. Leverkusen. <Okay. lacht>
Wir kommen nochmals zurück. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, deshalb kommen wir zur letzten Frage bereits. Ja. Wir könnten euch stundenlang zuhören. Ihr merkt, dass der Saal leert sich nicht. Aber es ist meine Lieblingsfrage, die ich je gestellt habe jetzt an diesem Praise Camp. Was haltet ihr von der heutigen Jugend? Habt ihr noch Hoffnung? Und wieso? Und ich weiß, da seid ihr beide on fire. Miri, leg los.
Oh, ich hasse es, wenn meine Boomer-Generation, ich bin nicht Boomer, ich bin Generation Y oder so, über Generation Z schimpft. Ja, hasse ich. Es ist egal, in welche Zeit du zurückgehst, die Alten haben über die Jungen geschimpft. Immer. Und wisst ihr was? Und ihr, wenn ihr alt seid, werdet auch über die Jungen schimpfen. Lasst uns aufhören damit. So ein Quatsch. Von der Generation Z lernen wir so viele tolle Sachen. Das, was ihr uns beibringt über... Wir müssen auf unsere Seelen achten. Wir müssen darauf achten, dass wir uns nicht nur abarbeiten. Wir müssen Minderheiten, ihr habt Minderheiten im Blick. I love it. Ihr habt wieder unsere Umwelt mehr im Blick, was in den 60er Jahren mal ein Hype war. Ihr bringt das alles wieder zurück. I love it. Ihr seid unsere Zukunft. Ich vertraue euch meine Kinder an. Ihr seid mal die Jugendarbeiter für meine Kinder. Ihr baut Kirche weiter. Und bitte erinnert mich, dass wenn ich nicht mehr so cool und fresh bin, dass ich will einen Abgang machen und dann will ich sagen, hey, ich trete einen Schritt zurück und lass jetzt die jungen Leute hinkommen. Wie viele Kirchen sitzen 50 plus Leute, die einfach nicht weggehen von den Positionen und dann Kirche machen wie 1970 und dann wird immer noch Albert Frey gesungen. Ich liebe Albert Frey, aber so Albert Frey 90er-Hits, so, weißt du? Und dann denke ich, mach einen Schritt zurück, lass die Jungen machen. Und weißt du was, dann machen die Sachen mal falsch oder so. Ich habe auch Fehler gemacht und daraus gelernt. Come on! Ihr seid die Zukunft, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Ich mache mir keine Sorgen.
Let's go, same. Ich glaube sogar, diese Generation hat die Möglichkeit, Gott so zu erleben wie keine andere. Weil eins der wichtigsten Dinge für Gen Z nach ganz vielen Studien, ob das die Shell-Studie ist, eine Amerika-Barna-Studie, diese Sehnsucht nach dieses authentisch sein und ehrlich, weil ich glaube, genau in dem können wir Gott begegnen. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, eine Kirche zu sein ohne Masken.
Schön.
Und wir sollen die Chance sehen. Jede Generation hat so eins, so die Babyboomer waren, die aufgebaut haben. Das sind so ganz große Kirchen entstanden sind, aber vielleicht erlebt momentan unsere Welt die authentischste, realste Kirche. Und ich weiß auch, ich saß in einer Runde mit ganz vielen Pastoren. Ich bin 1995 geboren. Das heißt, ich bin so Millennials, ein paar wenig Statistiken noch zu Gen Z. Aber ich bin so, ich sag mal, so wie ein Brückenbauer. Und das Krasse ist, ich habe damals, vor 5 Jahren, saß ich in dieser Runde und ich habe mich gefragt, wait a minute, es gibt ganz viele Kirchen, die so typisch Babyboomer sind oder Millennials. Ne, ob es jetzt Hillsong, ICF, ganz stark Millennial geprägt, Gen Y, wie sie denken, wie sie Kirche machen. Und dann war ich so, wait a minute, wer wird die Kirche für Gen Z leiten? Und da hat der Heilige Geist zu mir geredet, Herr Nock, was ist, wenn du mit die erste Gen Z-Kirche mit voranbringst? Und wir haben jetzt unsere Kirche gestartet vor 8 Monaten. Mein ganzes Leitungsteam ist Gen Z. Und was wir erleben gerade, ist so unique, wo alle sagen, das haben wir nicht erlebt. Ich sage so, ja, weil es eine ganz andere Generation ist, wo geleitet wird. Und deswegen Hoffnung für diese Generation.
Wie unterscheidet sich denn so eine Kirche? Wie muss man sich das vorstellen? Nimmt mich jetzt Wunder.
Also das, ich sag mal, ganz andere, also was die Leute jetzt sagen von außen, ich glaube, das ist die coolste Kirche, aber was ganz viele sagen, es ist ein ganz anderer Vibe, Atmosphäre, wenn du reinkommst. Dieses, wir haben es noch nie erlebt, dieses, dass wir so willkommen sind, angekommen sind und wir fühlen uns die Leute in unserem Alter. Das Krasse ist bei uns jetzt in der Kirche, wir beten für die älteren Leute, dass mehr ältere Leute kommen. Und normal in Frankfurt ist es so, dass die Kirchen sind mehr gefüllt mit Älteren. Das ist normal, wenn du an Kirche denkst, auch Pfingst charismatisch sind ältere Leute. Das ist halt geprägt von jungen Leuten, da ist halt sehr viel Leben, sehr viel Feuer, sehr viel Leidenschaft. Unglaublich stylisch unsere Kirche. Ich habe den schlechtesten Style in unserer Church. Aber es ist einfach die
das
Generation.
Heißt was, oder?
Ja, so richtig creative, also es ist einfach crazy. Aber was auch ganz viele sagen, ist, dass sie ihre Masken fallen lassen. Wir durften, es ist so verrückt, auch wie viele Muslime zum Glauben kommen. Leute bringen ihre Freunde, keine Scham. Es ist einfach Gen Z, wild, fresh auf Jesus. Bisschen verrückt. Aber wir brauchen, natürlich, wir haben auch ein paar Älteste und ein paar ältere Leute, sorry, die uns helfen und zurechtweisen in Jesu Namen.
Ja, und da brauchen wir ja auch einander, die verschiedenen Generationen. Und ich danke euch beiden, dass ihr genau das auch ausgelebt habt jetzt in diesem Talk. Ihr wart authentisch, ihr habt, wart on fire und habt uns mitgerissen und hoffentlich auch inspiriert in unserem Glaubensleben. Danke, hast du auch eingeschaltet im Videopodcast und wir sehen uns in deiner nächsten Episode.